In den letzten Wochen und Monaten habe ich über die 5 Aufträge, die wir als Gemeinde haben, gesprochen. Die gemeinsam das Wort Gnade ergeben. Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, Dienst und Evangelium weitersagen. Und ganz bewusst haben wir es gewählt, dass die ersten Buchstaben dieses eine Wort bilden. Das überall immer wieder vorkommt in unserem Profil. Nicht nur in der Vision, im Leittext, in jedem Auftrag. Damit wollten wir sagen, dass bei uns in der Gemeinde alles, was wir empfangen haben, aus Gnade geschehen ist. Und alles, was wir geben können, wir nur aus Gnade geben können. Und überhaupt alles unter dem Kreuz Gnade ist. Dieser Punkt ist uns als Gemeinde so wichtig, dass wir es wollten, dass es nicht übersehen werden kann in unserem Profil. Und gleichzeitig ist es ein Punkt, der vielleicht schwierig zu leben ist. Gnade zu empfangen ist vielleicht leichter als Gnade zu geben. Vielleicht erinnert ihr euch an Begnadigungen, die man so aus der Geschichte kennt. Dass wenn man George Bush sieht, der bestimmte Leute begnadigt, oder Obama, wo das der Präsident tun kann, und bei uns kann es übrigens auch der Bundespräsident, nicht die Kanzlerin, dass wenn bestimmte Personen begnadigt werden, man sich vielleicht stellt, warum? Die Frage stellt, warum? Die haben doch Mist gebaut. Das geht doch nicht. Und es zählt nicht, was sie dagegen getan haben oder wie sie sich die Gnade erworben haben, weil Gnade kann man sich nicht erwerben. Gnade kann man sich nicht mal erkaufen und schon gar nicht erarbeiten. Aber so oft meinen wir, das tun zu können. Der Kontext, in dem unser Leittext steht, und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade, ist der Johannesprolog. Eines der Textabschnitte, die für das Johannesevangelium für manche eher eines der unverständlichsten Verse oder das unverständlichste Kapitel mit in der Bibel ist. Weil man am Anfang komplett durcheinander gebracht wird. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann geht das so weiter. Fast auf philosophische Art und Weise. Und letztendlich wird nichts anderes in dem Text erzählt, als dass Gott Mensch wird und die Seinen ihn nicht erkannt haben. Dass das Wort Licht wird, in die Finsternis kommt und die Finsternis es nicht ergriffen hat. Die Welt erkannte ihn nicht, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Eine komplette Ablehnung der Welt gegenüber Christus. Die Welt nimmt ihn nicht an, obwohl er der Schöpfer der Welt ist. Er wird abgelehnt, ausgestoßen, von Beginn an als Baby verfolgt, als Mann nicht nur hinterhergegangen und nachgelaufen und ihm zugehört, er wird abgelehnt. Ihm wird vorgeworfen, besessen zu sein. Ihm wird vorgeworfen, Gott zu lästern, und man will ihn an den Kragen, ans Leben, man will ihn umbringen. Man will ihn nicht dabei haben. Und dieses Thema wurde für ihn zum Thema für die Welt. Jesus selbst sagt, ich nehme euch an, obwohl ihr mir feindgesonnen seid, obwohl ihr mir feindlich gesinnen seid, nehme ich euch an. Und er geht weiter und spricht in unsere Zeit, die aktueller nicht sein könnte. In einer Zeit, wo Europa Menschen ablehnt und ausgrenzt. Nicht aufnehmen will und politisch darüber diskutiert, wie wir damit umzugehen haben, dass Tausende, Abertausende Flüchtlinge zu uns strömen und an einigen Ländern die Grenzen hochgehen. Und dort, wo sie nicht hochgehen, zumindest Menschenmauern machen. Demonstrieren. Erst vor kurzem, letzte Woche hier in Hamburg. Neonazi-Aufmarsch, obwohl er verboten war, sie standen da. Und selbst wenn man nicht ganz so rechts ist und sich politisch irgendwo dazwischen einordnet, glaube ich, dass wir als Christen zwei Ebenen miteinander schnell verwechseln. Die erste Ebene ist für mich als Christ undiskutabel. Die zweite Ebene, die politische, dass man darüber verschiedene Meinungen haben kann, dass man gucken muss, wie man Lösungen findet, dass es vielleicht auch gar nicht so schwierig ist, Menschen zu integrieren und dass es auch Leute gibt aus sicheren Herkunftsstaaten, die vielleicht irgendwann wieder zurück müssen, die kann man diskutieren. Aber die erste als Christ ist nicht diskutabel. Jesus bringt dieses Thema als schweres Gewicht und es ist ein politisches Thema und hier muss die Kirche politisch reden. Hier müssen die Christen politisch Einfluss nehmen. Hier dürfen wir nicht still bleiben und auch nicht warten und schon gar nicht den Mund halten, weil das Evangelium Christi uns das verbietet. Sein Dienst hat er damit begonnen, den Armen das Evangelium zu verkündigen und die Freiheit auszurufen. Und die einzige Stelle, wo Jesus über das Weltende redet, in Matthäus 25, und davon spricht, wer gerettet wird und wer nicht, trifft genau dieses Thema. Matthäus 25, Vers 35 und die folgenden. Dort sagt er zu den Christen oder zu den noch Juden, die von außen Christen genannt wurden, weil es die sind, die Jesus nachfolgen, dort spricht er und sagt, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Und jetzt? Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? Und wann haben wir dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir Trinken zu gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich denn aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen oder sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Er nennt die Brüder, die ihn noch gar nicht angenommen haben. Er nennt die Brüder, wo er in die Welt kommt und die Welt ihn ablehnt, die nichts mit ihm zu tun haben. Und da sind die Motivationen dieser Menschen völlig egal. Es ist egal, ob sie einfach nur ein besseres Land haben möchten. Jesus sagt, da war ein Fremder und ihr habt ihn aufgenommen. Dann wird er auch sagen zu den Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mir nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie auch ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig und durstig gesehen oder, als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einen von diesen Geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden hingehen zur ewigen Strafe. Die Gerechten in das ewige Leben. Ist schon interessant, dass Jesus in allen vier Evangelien nur ein einziges Mal davon spricht, wie man zum Leben kommt und wie nicht. Und anscheinend scheinen die Taten hier zu entscheiden, obwohl wir als Gemeinde doch eben gesagt haben, unser Leittext ist die Gnade. Alles, was wir glauben, ist durchdringt von der Gnade. Und wenn ihr dann vergleicht, was diese Taten sind, dann habe ich das Gefühl, dass das nichts anderes als Konsequenzen sind, wie die Gnade gelebt wird. Wie Gnade weitergegeben wird und wie Gnade niemals inklusiv betrachtet werden darf, abgeschlossen werden darf oder nur für uns in Anspruch genommen werden darf. Wie Christus uns auffordert, sie weiterzugeben. Alttestamentlich, die Städte, die zu Behausungen wurden von Verfolgten, von Menschen, denen es schlecht ging, greift er hier wieder auf. Das kannte das Volk Israel, dass Flüchtlinge aufgenommen werden müssen, und das kannte Jesus. Und so schlagen nun einmal vielleicht in euch und in mir diese zwei Herzen. Das erste, dass ich als Christ wie der barmherzige Samariter nicht einfach vorübergehen kann oder sagen kann, ich muss das jetzt erstmal diskutieren. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir damit umgehen in den nächsten Wochen und Jahren. Nein, der barmherzige Samariter, und übrigens war das der Ausländer, der hat jemanden gesehen, der ausgeraubt war, der verletzt war, weil er verkloppt wurde, der am Boden liegt und kurz vorm Sterben war. Und der Ausländer half diesem Mann, ohne zu fragen. Hat ihn in die nächste Herberge gegeben und hat gesagt, versorgt ihn. Und ich werde wiederkommen. Und ich weiß, dass damit auch Missbrauch getrieben wird. Deswegen sind Christen mittlerweile vorsichtig geworden. Ich selbst habe in Hamburg die schweren Erfahrungen gemacht, dass ich angerufen werde als Pastor der Sieben-Tags-Adventisten und jemand im Krankenhaus liegt, in der Asklepios-Klinik und sagt, du, ich wurde hier operiert, das war ein Unfall. Von Frankfurt geht morgen mein Flieger und mein Ticket ist ja jetzt verfallen und ich bräuchte Geld für das Ticket. Und ich habe es nicht gegeben. Ich habe gesagt, ich kann dir eine Unterkunft geben. Ich kann dir helfen, wenn du etwas brauchst. Aber ich bin skeptisch, weil damit viel Unfug gemacht wird, dass ich dir einfach Geld in die Hand drücke. Ja, auch ich bin skeptisch und weiß, dass ich nicht einfach sofort handeln will oder manchmal auch handeln kann, weil ich das Gefühl habe, irgendwie werden wir auch manchmal ausgenutzt mit unserem guten Willen als Christen. Aber das war keine Notsituation. Er war in guter Behandlung. Ich hätte ihm ein Bett gegeben. Eine Unterkunft, was zu essen. Aber in Notsituationen, wenn Menschen vor unserer Tür stehen, die weder Unterkunft haben, weder Nahrung, sie an einer Grenze stehen zu lassen, das kann ich als Christ nicht. Und ich merke auch, dass ich es nicht tun sollte. Dass ich hier Einfluss nehmen sollte. Dass ich hier als Christ Gnade leben soll. Das heißt nicht, dass die anderen Fragen nicht geklärt werden sollen. Aber da fordert uns auch Gott auf, Kirche und Staat gehören getrennt. Aber das heißt nicht, dass wir uns nicht als Teil dieses Staates in die Diskussion einbringen dürfen. Dass wir nicht auch eine Meinung dazu haben. Und die darf auch unterschiedlich sein. Da darf man sich auch Sorgen machen. Aber als Christ mich von Angst leiten zu lassen, von Angst, dass ich vielleicht in diesem Land plötzlich nur noch Moslems habe und das christliche Abendland untergeht, das darf doch nicht sein. Das kann nicht sein. Von Gott, von Jesus wurden wir nicht als die Bodyguards eines christlichen Landes hingestellt. Einige von hier aus dieser Gemeinde sind, wie ich, haben Wurzeln aus dem ehemaligen Jugoslawien. Dort kamen in den 90ern Flüchtlinge in dieses Land. Und was wir vielleicht weniger gesehen haben, ist, dass der Riss, der durch das Land ging, auch durch die Gemeinden ging. Dass Kroaten gegen Serben waren und diese anderen Nationen, die es da alle gibt, plötzlich einen adventistischen Krieg hatten. Sich nicht mehr angenommen haben. Dasselbe erleben wir jetzt in der Ukraine, das erlebt ihr in eigentlich fast jedem Land, wo ein Bürgerkrieg herrscht. dass wir plötzlich als Christen nicht mehr unterscheiden können zwischen nationaler Identität und christlicher Zugehörigkeit zu ihm. Dass es bei ihm gar keine Grenzen gibt. Dass er sagt in seinem Johannesevangelium, ich komme in das Meine und die Meinen nehmen mich nicht auf. Und damit meinte er nicht nur das Volk Israel. Damit meinte er die Menschheit. Jeden Einzelnen, den er geschaffen hat. Und er hat sich nicht nur für die entschieden, die ihm nachfolgten, sondern auch die, die ihm Feind waren. Auch die, die eine andere Religion oder gar keine Religion hatten. Er hatte keine Angst vor diesen Menschen. Er wollte, dass sie ihn kennenlernen, dass sie Licht sehen. Und dann frage ich mich mit diesem Hintergrund als Teil eines Stücks meiner Geschichte, fangen wir wieder an, als Christen diese Unterscheidung nicht vorzunehmen? Vermischen wir das wieder? Und lassen wir es zu, dass politische Sachen uns hier entzweien oder wir es zulassen, dass wir andere draußen lassen? Unsere politische Meinung darf niemals dazu führen, dass wir irgendeinen Menschen ausgrenzen oder vor irgendeinem Menschen Angst haben. Wenn die Angst uns leitet und nicht Jesus Christus, dann zerreißt nicht nur dieses Land, sondern diese Gemeinde. Und ich finde es so genial. Patrick hat sich taufen lassen und ich habe ihm gesagt, das ist jetzt eine weltweite Kirche. Wir sind weltweit vertreten. Und das heißt dann nicht, ja, schön, wenn alle da bleiben, wo sie sind, sondern wir gehören zusammen, weil wir zu ihm gehören. Und deswegen, wenn diese Stadt nach Hilfe fragt und in unserer Vision steht, wir wollen als Kirche eine Kirche sein für die Menschen in dieser Stadt, frage ich mich, wollen wir für einige Menschen nur da sein oder für alle? Für die Bürokauffrauen, von den Kaufmännern bis hin zu den Ausländern und den Flüchtlingen. Nur für einige oder für alle? Und da können wir als Gemeinde agieren und wir können einzeln agieren. Und ich weiß von vielen, die sich schon einbringen. Heute Nachmittag wird die Jugend auch in die Messehallen gehen und dort helfen zu packen, weil die Stadt und die Flüchtlingsbeauftragte der evangelischen Kirche auch dazu aufrufen, dass Hilfe ist mittlerweile eigentlich genug da an Sachspenden und Essensspenden. Es gibt zu wenig Leute zum Sortieren, zum Gucken und einfach loszurennen als Gemeinde ist total blind. Es wird so viel gemacht. Eigentlich müssten wir uns fragen, wenn wir das hier ernst nehmen, wo können wir helfen? Ich habe mich in den letzten Wochen mit der Stadtteilkonferenz und der Evangelischen Allianz zusammengesetzt, um darüber nachzudenken. Und wir werden nicht einfach loslaufen, sondern wir werden jetzt schauen in Absprache mit anderen, was wir gemeinsam tun können, was auch langfristig ist. Und wenn jemand da mithelfen will, dann kann er das. Dann könnt ihr euch an Leute wenden, entweder an uns Pastoren, noch wissen wir nicht, was wir machen, oder an die Leute in dieser Stadt, die zuständig sind. Was total schwierig ist und Teil dieses Themas, ist, wie gehen wir mit dieser Gnade, die wir haben, nun als erstes um? Manche wollen am liebsten, und das passiert auch hier in Hamburg, Traktate verteilen und alle gleich auf Christus aufmerksam machen. Gleich zum Evangelium missionieren. Und ich erinnere an Matthäus 25. Ich hatte Durst und ihr habt mir Trinken gegeben. Ich hatte Hunger und ihr habt mir Essen gegeben. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Wenn ihr so Jesus verfolgt, wie er gehandelt hat, dann hat er das Evangelium als erstes durch Taten umgesetzt. Durch praktische, konkrete Hilfe. Er hat gehofft, dass das Licht, das er ist, dadurch in dieser Finsternis erkannt wird. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir nicht einfach losrennen und Menschen missionieren. Und das heißt nicht, dass wir hinterm Zaun halten dürfen über das, wovon wir überzeugt sind. Wenn mich jemand fragt, warum ich das mache, dann sage ich nicht, weil ich einfach nur helfen will. Dann sage ich, weil ich zu jemandem gehöre, der mir Gnade geschenkt hat und die ich gerne weitergeben möchte. Und der heißt Jesus Christus. Und wenn du ihn kennenlernen willst, frag mich aus. Oder ich kenne da noch ein paar Leute. Es gibt hier super Leute in der Gemeinde. Wenn jemand fragt, werde ich antworten. Oder wenn ich sehe, dass jemand Hilfe braucht, werde ich auch anfangen zu reden. Aber als erstes will ich anpacken. Nicht einfach nur zugucken. Und den zweiten Bereich erst später klären. Die politischen Fragen, alles, was damit verbunden ist, gehört hinten angestellt in Notfällen. Das muss nicht von uns jetzt geklärt werden. Aber Stellung zu beziehen, und ich mache mich vielleicht dadurch auch angreifbar, weil vielleicht manche meinen, das macht man als Pastor nicht, das geht nicht, dann sage ich, das ist Blödsinn. Totaler Schwachsinn. Das Evangelium verbietet es mir, hierüber zu schweigen. Das ist die entscheidendste Stelle des Evangeliums. Hier wird deutlich, ob du nur an jemanden glaubst und es nur konsumierst und nur über die Wahrheit redest oder ob du begriffen hast, was du geschenkt bekommen hast. Was das bedeutet, dass du Gnade empfangen kannst. Was es bedeutet, dass du gerettet bist. Was es bedeutet, dass du dieses Licht für dich ergriffen hast und Finsternis keine Macht mehr über dich hat. Jemand, der dieses Licht bekommen hat, der kann es nicht für sich behalten. Das war wer wie der, der die Schulden erlassen bekommen hat und den Nächsten zu sich ranholt, der ihm etwas schuldet, und das ist nur ein Bruchteil dessen, und das einfordert. Und plötzlich der Herr das mitbekommt und sagt, jetzt gehst du ins Gefängnis. Ich erlasse dir deine große Schuld und du holst dir so ein bisschen und du bestehst auf dein Recht, das dir zusteht in diesem Staat. Da bestehst du drauf und kannst es nicht weitergeben. Jesus ist in diesen Punkten eindeutig. Und weil es Punkte sind, die unsere Welt betreffen, sind es politische Punkte. Manchmal können wir als Kirche nicht ruhig sein und jetzt ist der Zeitpunkt dafür. Wir schweigen als Kirche schon viel zu lange. Wir dürfen nicht mehr schweigen. Wir dürfen nicht einfach nur zuschauen und andere machen lassen und uns raushalten und die Verantwortung wegschieben. Jesus kommt eines Tages und fragt, hey, hast du meinem Nächsten das gegeben, was ich dir gegeben habe? Hast du es weitergegeben? Die Kleidung, die ich dir gegeben habe? Hast du das Essen, was ich dir gegeben habe, weitergegeben? Hast du das Wasser, das lebendige Wasser, was ich dir gegeben habe, weitergegeben? Oder hast du nur darüber geredet und gesagt, durch viel Gebet sollst du dir selbst in den Schoß fallen? Ich bin hier so stark, weil mich dieses Thema stark mitnimmt und ich das Gefühl habe, dass ich darüber nicht schweigen darf. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde hinschauen und nicht schweigen. Amen.